Unser heutiger Gast erblickte 1962 in Bregenz, Österreich, das Licht der Welt. Er studierte Grafikdesign an der Universität für angewandte Kunst Wien und erhielt später ein Fulbright-Stipendium für ein Studium am Pratt Institute in New York. Bekannt wurde er vor allem durch seine innovativen und provokativen Designs im Bereich der Albumcover, Plakate und Bücher. Schon 1993 gründete er ein Designstudio in New York City. Seine Arbeiten zeichnen sich durch experimentelle Techniken und oft auch durch den Einsatz seines eigenen Körpers aus. Eines seiner berühmtesten Werke ist ein Albumcover für die Rolling Stones und ihr Album Bridges to Babylon. Er ist auch für seine Sabbaticals bekannt, bei denen er alle 7 Jahre eine einjährige Pause von der Arbeit nimmt, um sich persönlichen Experimenten und dem Nachdenken über sein Leben und seine Arbeit zu widmen. Diese Pausen haben ihn dazu inspiriert, das Thema Glück in seinem Design zu erforschen, das in seiner Ausstellung The Happy Show sowie in dem Film The Happy Film mündete. Er hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter Grammy-Auszeichnungen für seine Albumcover. Er ist auch in der Lehre tätig und hält weltweit Vorträge über Design und Kreativität. Immer wieder hat er die Grenzen in der Designwelt überschritten. Sein einzigartiger Ansatz und seine Philosophie haben ihn zu einem der einflussreichsten Designer seiner Generation gemacht. In seinen aktuellen Werken und Arbeiten arbeitet er mit der These, dass heute besser als früher ist. Seit fast 7 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns immer noch sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielen Kreativität und Design dabei? Und warum glaubt unser Gast, dass es heute besser als früher ist? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit dem fantastischen Stefan Sagmeister. So, mein Lieber, jetzt hat es endlich geklappt. Ich bin hier bei dir in New York. Ich bedanke mich für die Spontanität. Wir reden jetzt seit 2 Jahren drüber. Ich war das Bottleneck. Ich war nicht in der Stadt. Ich war nicht hier. Hab mich jetzt spontan gemeldet. Du hast sofort Ja gesagt. Vielen Dank dafür erstmal.
Kein Problem. Sehr, sehr gerne.
Und ich fange an mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Also ich glaube, das hat bei mir schon relativ viel mit Design zu tun. Weil ich bin jetzt 61 und habe mit 14 angefangen zu designen und das war schon sehr lebensprägend in allen Richtungen. Also das hat mich in verschiedene Städte gebracht, hat mich dazu gebracht, an verschiedenen Orten zu leben, hat wahnsinnig viel damit beigetragen, in welche Richtungen ich mich interessiert habe. Wobei das war so auch ein, das ging von beiden Richtungen her, es hat natürlich auch viel das Leben ins Design mitgespielt, aber ich würde sagen, insgesamt ist das bei mir schon so ein Hin und Her zwischen Leben und Design, das eine beeinflusst das andere und umgekehrt. Mhm. Und die beiden sind schon sehr eng beieinander, auch dann in der Arbeit, weil wahrscheinlich ungewöhnlich für einen Designer, mein Leben sehr in die Arbeit eingeflossen ist. Ob das formal ist mit Handschriften und solchen Dingen oder aber auch inhaltlich. Der Happy Film war da wahrscheinlich das Persönlichste, aber es gab viele andere Dinge, die in die Richtung gehen. Und dann natürlich auch umgekehrt, dass das Design dann sehr mein Leben beeinflusst hat. Aber die zwei sind, die leben sehr, das sind auf jeden Fall Roommates.
Roommates. Ja. Und mit 14 ist ja früh. Hast du Vorbilder in der Familie, im Umfeld gehabt oder wie bist du überhaupt drauf gekommen? Was war so die ersten Erinnerungen?
Nicht direkt in der Familie, obwohl ich dann später drauf gekommen bin, dass es das schon gab, aber das war mir mit 14 überhaupt nicht bewusst. Ich habe damals angefangen, ich war in einer sehr schlechten Rockband und ich habe angefangen, für ein Magazin zu schreiben, für ein kleines Lokalmagazin. Und da gab es gerade niemand, der das Layout gemacht hat und das habe dann halt ich probiert. Und dann bin ich schnell draufgekommen, dass ich da eigentlich besser drin bin wie beim Schreiben. Und dieses in Kombination mit in der Band sein, da wurde mir dann klar, dass es einen Beruf gibt, der Schallplattencovers gestaltet. Und das hat mich sehr angemacht. Und das war sicher ein Vorteil, da mit 14 schon dabei zu sein.
Weißt du noch, welches das erste war, was du gestaltet hast?
Das erste Cover, das war dann erst viel, viel, viel später. Also ich hatte ein paar Covers in der Zeit gemacht, die aber nie herauskamen. Also für eine Band gemacht, das wurde ja dann aber nicht gedruckt oder so. Ich war damals schon relativ produktionsverliebt. Also das war, ich glaube, das erste Cover, das ich je gestaltet hatte, brauchte eine Plastiktaschetüte, damit es funktioniert hat. Und das wollte die Plattenfirma nicht machen. Das zweite war schräg. Also das war eben kein Quadrat, sondern eine Raute. Das wollte auch die Plattenfirma nicht machen. Und ich glaube, das erste, was noch hat wirklich rauskam, war viel später, dann war ich aber sicher schon 25, für eine Schweizer Jazzband, das ich aber in Hongkong gestaltet hat. Das war auch kompliziert. Ich glaube, das Label waren die gleichen Besitzer wie die Mitglieder der Jazzgruppe. Drum ging das dann auch durch, weil das die gleichen waren.
Und von der Schweizer Jazzband zu den Rolling Stones ist ja doch noch ein kleiner Weg. Erzähl mal, wie du da hingekommen bist, was da passiert ist.
Ich habe dann noch mal ein Cover gestaltet, als ich zurück nach New York kam und für M&Co gearbeitet habe. Das war dann Richie Sakamoto und Yellow Magic Orchestra. Und dann habe ich, als ich das Studio selber aufgemacht habe, also das im eigenen Studio, dann wirklich, das hieß schon auf der Einladungskarte Design, ich schalte das kurz ab, Design für die Musikindustrie. Und das war das Ziel, ein kleines Studio, das sich auf Musik konzentriert. Und das erste Cover damals war für einen Tiroler, den Hans Platzkummer, der hier eine sehr erfolgreiche Untergrundband hatte, eine Rockband, die hießen HB Senka, waren bei einem relativ guten Independent-Label. Und für den habe ich das erste Cover gestaltet. Und dieses Cover wurde dann sofort für einen Grammy nominiert. Und das hat den großen Unterschied gemacht. Also das war dann, die Plattenfirmen wussten ungefähr, wer ich bin, weil ich überall zuvor, also sagen wir mal so, mein Lebenslauf war interessant genug, um einen Termin bei den Plattenfirmen zu kriegen. Die haben dann alle gesagt, ja, das Portfolio ist gut, wir werden sicher zusammenarbeiten, aber gekommen ist eigentlich nichts. Und das HB Senka Grammy-Nominierungsevent hat den Unterschied gemacht. Und dann haben die Plattenfirmen teilweise Musiker vorbeigeschickt, wie Warner Brothers hat den Lou Reed vorbeigeschickt. Der ist dann auch wirklich genau so wie du unten nur ohne Anmeldung gekommen. Und der Dorman hat gesagt, ja, I have Lou Reed hier. Und ich habe gedacht, das ist jetzt sicher mein Freund Tom, der sich einen Spaß erlaubt. Aber der ist noch wirklich hier gestanden. Und von dort weg dann in andere größere Bands, Aerosmith und dann schlussendlich die Stones, ja.
Nur über Cover mit dir zu reden, würde trotz des großen Erfolgs, den du damit gemacht hast, aber viel zu kurz springen. Du hast in deinen, wie ich jetzt gelernt habe, 47 Jahren, die du als Designer arbeitest, wahnsinnig viel erlebt. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du dein Leben aus so 7-Jahres-Schritten denkst. Das hat mein damaliger Gründungspartner André Kemper genauso gemacht. Und ich habe es mal auf mein Leben draufgepackt. Das lässt sich auch ganz gut bei mir anwenden, obwohl ich es nicht bewusst gemacht habe. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen über die wichtigsten Phasen deines Lebens, die du hattest als Designer. Und dann tauchen wir mal da ein, wo wir merken beide, dass es uns juckt.
Also nach dem Studio, nach der Eröffnung des Studios, waren die ersten 7 Jahre, haben wir vor allem, nicht nur, aber vor allem Musikcovers gemacht. das hat sich halt auch herausgestellt, wie vieles im Leben, dass das 50. nicht so viel Spaß ist wie das erste. Das hat sich auch wiederholt und ich habe irgendwie gedacht, ich muss da einen Riegel vorschieben und habe dann unter vielen Bedenken und mit einiger Angst ein Sabbatical angefangen. Mit gedacht, das wird sicher schwierig, weil wir wahrscheinlich vergessen werden, weil das sehr wahrscheinlich als unprofessionell ausgelegt werden wird. Und beide diese Dinge sind nicht eingetroffen. Also der Lou Reed hat sein Release-Date verschoben, damit wir auch das nächste Cover machen können. Wir hatten so viel Presse bekommen wie nie zuvor, weil das eine kleine Sensation war, dass wir auf der Höhe des Internetbooms im Jahre 2000, des ersten Internetbooms, das Studio schließen für ein Jahr lang. Also das hat sehr viel Presse gegeben und darum, wo wir wieder aufgemacht haben, ging das endlich flott weiter ohne großen Probleme. Und weil das erste so erfolgreich war, und bei erfolgreich meine ich, es war spaßig, und vor allem, es hat Projekte initiiert, die ich nicht im Sabbatical gemacht habe, aber Ideen, die ich dann ausgeführt habe, unter den normalen 7 Jahren, die ich sonst nie, die mir nie eingefallen wären und die mir heute unter den allerliebsten sind. Mhm.
Das heißt, du hast das Sabbatical jetzt nicht genutzt, um irgendwie nach Hawaii zu fahren und dich an den Strand zu legen, sondern du hast es immer genutzt, dir wieder irgendwo Inspiration, neue Einflüsse zu holen. Ja.
Also das wäre von meiner Denkart absolut auch okay gewesen, wenn ich jetzt ein Jahr am Strand gesessen wäre. Es war mir noch relativ ruckzuck klar, dass ich das nicht bin. Also am klarsten wurde es mir eigentlich im zweiten Sabbatical in Bali. Da habe ich ein wunderschönes Haus gemietet mit einem wunderschönen Pool mit ausgezeichneter Aussicht. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal sicher die ersten 2 Wochen die mitgebrachten Bücher lesen, einmal mich finden dort und dann langsam anfangen. Ich bin am ersten Tag um 7 Uhr früh in dem kleinen Office gesessen und habe gearbeitet, weil es mir mehr Spaß gemacht hat, wie die mitgebrachten Bücher am Pult zu lesen. Mhm. Also ich habe ja machen können, was ich wollte. Mhm. Und es gab niemanden dort, den ich kannte. Also ich musste auch niemanden beeindrucken mit meinem Fleiß oder sowas. Gar nichts.
Ja. Also bevor wir jetzt dann vielleicht auf die Phasen nochmal weiter eingehen, sowas wie Work-Life-Balance existiert dann für dich gar nicht, weil Work part of life ist und du dich da nicht irgendwie abgrenzen musst, sondern...
Ne? Ja. Und ich kann jetzt zum Beispiel, also vor allem, es ist ja seit den letzten, würde ich mal sagen, 5 Jahren, mache ich ja wirklich nur noch, was ich will.
Das hast du in Hamburg erzählt, wo wir es kennengelernt haben.
Ja. Und das heißt, ich bin ja eigentlich auf permanentem Sabbatical. Nur mache ich trotzdem nächstes Jahr ein Sabbatical.
Ja.
Also man könnte das auch sagen, es ist ein Sabbatical von den Sabbaticals. Aber auch hier natürlich kommt man in eine Schiene rein oder komme ich in eine Schiene rein, aus der ich mich ganz gern wieder mal raus manövrieren möchte.
Also wo du bewusst sagst, jetzt nicht sofort das nächste Projekt, was du dir selber aussuchst, sondern erstmal wieder gucken, Einflüsse sammeln.
Andere so Stadt. Ja. Ich mache das nächste zum ersten Mal auch mit einer Partnerin. Da kommt die Carolina mit. Mhm. Wir machen spanisch sprechende Städte. Also da geht es nicht ums Reisen oder so, sondern es geht einfach Tapetenwechsel, was anderes. Aber ich lasse da alles zu. Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht das Gleiche ist wie das Sabbatical davor. Also ich würde jetzt zum Beispiel, im letzten Sabbatical war Mexico City unglaublich fruchtbar. Jetzt wäre es natürlich anmächelig, ich gehe nochmal nach Mexico City. Werde ich aber sicher nicht machen, ich möchte was anderes.
Sag mal, was so die, vielleicht greifen wir mal 2, 3 Phasen raus. Du hast gesagt, das eine war die Coverphase. Was war, wie würdest du die nächsten Phasen greifen? Hast du auch so Begriffe, die das ganz gut.
Also ich würde sagen, die zweite war, würde ich mal sagen, die Kultur- und Do-Goodie-Phase, also wo wir sehr viel NGOs Sachen gemacht haben, aber auch eher kulturelle Dinge. Die dritte war wahrscheinlich die kommerziellste, also wo wir auch relativ viel Branding gemacht haben. Wobei ich da sagen muss, bei der dritten war natürlich die Jessica Partnerin. Und da hat sehr viel sie das Branding gemacht, ich schon auch. Aber ich konnte mich dann natürlich in der dritten Phase auch auf den Happy Film und auf die Beauty Show und das Buch konzentrieren. Also die ich muss sagen, ich fand die kommerzielle Seite vom Design auch interessant. Auch würde ich jetzt mal sagen, ethisch, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Dinge, die ja wirklich am sichtbarsten sind, von Leuten gemacht sind, denen das am Herzen liegt, die sich drum kümmern, die das auch, sagen wir mal, unter Anführungszeichen gut machen wollen. Finde es auch heute noch interessant. Finde auch heute noch, treffe ich gerne Leute, die das gut machen, vor allem die das im Großen gut machen. Ich finde es zum Beispiel interessanter, wenn jemand, ich weiß nicht, Coca-Cola gut gestaltet. Obwohl das heute natürlich auch als Zuckerwasser gesundheitlich nicht so unproblematisch ist, aber jetzt einmal als Beispiel oder sage mal was Unverfänglicheres, wenn jemand eine große Firma ordentlich gestaltet, die sehr sichtbar ist, weil das natürlich einen großen Unterschied in der Welt macht, wie wenn ich irgendein Theaterplakat für eine befreundete Truppe gestalten.
Die sich freut, dass du es machst und dir nicht ein einziges Wort des Widerspruchs oder der Verbesserung
ganz bringt. Genau.
Ja, verstehe ich, verstehe ich. Super. Die Story mit deiner Partnerin, die können wir ganz kurz halten. Ihr habt euch dann irgendwann wieder getrennt, aber ihr arbeitet ab und zu noch zusammen, also mit deiner Geschäftspartnerin.
Ja,
also
wir haben das geschafft, im Guten auseinanderzugehen. Ja. Aus ganz klaren Gründen, weil wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, wir machen das so lang, wie das für beide passt. Und das hat 8 Jahre lang gepasst. Und dann wollte die Jessie doch noch eigentlich kommerzieller werden, wollte eine
größere Organisation?
Ja, größer und auch eine, also zum Beispiel Strategy mit hineinnehmen. Ja, lauter Dinge, die mich dann wirklich nicht interessiert haben. Und ich eigentlich genau in die gegenteilige Richtung wollte, also eigentlich eher in die Richtung, ich würde jetzt mal sagen, kunstvoller und sehr weniger kommerziell zu werden. Hat auch was mit dem Alter zu tun, natürlich, oder? Also die Jessica ist ja halb so alt wie ich, möchte also auch noch Geld verdienen und so weiter und so fort. Aber das ist lauter verständliche, ich glaube, in beide Richtungen verständliche Sachen. Und wir gesagt, dann ist es besser, wir machen das separat und das funktioniert. War auch eine super Entscheidung. Ich hoffe auch für Sie, glaube aber auch.
Ja. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/hr. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Ich greife jetzt mal ein Projekt raus, über das ich dich eigentlich erst entdeckt habe. Dein Name ist mir lange ein Begriff, weil ich auch schon lange in einer verwandten Industrie gearbeitet habe. Und viele der Kreativen, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, dich auch immer als ein leuchtendes Beispiel genannt haben. Und es war dieser Auftritt in Hamburg bei der Beyond Tellerrand, ein sehr schönes Konferenzformat an dieser Stelle auch nochmal gedroppt. Und du hast dort einen Vortrag gehalten mit einer Mischung aus du auf der Bühne und sehr viel Bewegtbild aus deinem Happy-Projekt. Mhm. Und ich saß da, das hast du, glaube ich, gleich mitgekriegt, habe geweint, gelacht, habe Gefühlswallungen gehabt, wie ich die selten bei mir erlebt habe und habe mich schockverliebt in dich. Also das klingt jetzt ein bisschen affig, wenn ein alter weißer Mann einem alten, anderen weißen Mann, beide hetero, sagt, dass der eine den anderen schockverliebt. Aber du weißt, was ich meine. Und deswegen habe ich danach auch gesehen, dass wir auf der beim Speakers-Dinner nebeneinander saßen. Und mich hat das tief berührt. Ich habe wirklich 3 Tage später mir den Film bei Amazon gekauft. Kann ich nur empfehlen, unbedingt diesen Film kaufen und anschauen. Und habe wieder geweint und gelacht und war fröhlich. Vielleicht versuchen wir mal, das Kunststück in dieses Projekt nur mit Worten reinzukommen. Was hat dich damals angetrieben? Erzähl mal ein bisschen von dem Projekt.
Also kurz gesagt, das war eine Idee vom Sabbatical. Das war im zweiten Sabbatical in Indonesien, in Bali. Und ich habe mal gedacht, ich könnte einen Film über das Glück machen, weil ich hatte schon einmal nach Glück meine Arbeiten sortiert. Also ich hatte einen Vortrag gemacht, wo ich geschaut habe, welche Arbeiten haben uns als Studio glücklich gemacht und von welchen Arbeiten kann ich annehmen oder vom Feedback her weiß ich's, dass es die Betrachterinnen glücklich gemacht hat. Das war ein erfolgreiches Format, also ich habe da gutes Feedback bekommen vom Publikum und haben mir gedacht, das wäre eigentlich interessant, da was Größeres zu machen. Dann war mir ganz gleich klar, es sollte ein Film werden, kein Buch, weil Buch kannte ich schon. Mhm. Und mir gedacht, mache ich einen Film, ist viel interessanter. Dann hat sich das als viel schwieriger herausgestellt als gedacht, vor allem weil...
Hast du vorher schon mal was mit Filmen gemacht, oder?
Ganz kurze Sachen, 30-Sekunden-Dinger oder sowas, aber nie was Langes. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, ich werde keinen Film über das Glück zusammenkriegen, weil ich kein Experte drin bin. Ich habe keine Autorität als Person, über das allgemeine Glück zu reden. Ich bin kein studierter Psychologe, habe von der positiven Psychologie nur aus Büchern erfahren. Also das wird nicht funktionieren. Dann habe ich einen Vierteiler gesehen von einem Harvard-Psychologen, dem Danny Gilbert, den ich ein bisschen kannte und der sehr, sehr gut ist, der auch unglaublich gut reden kann. Und diese vierteilige Episode, 4 Stunden lang, hatte alle Vorteile. Der hatte ein gutes Budget, der hatte Channel 13 auf seiner Seite, der kannte natürlich alle Psychologen dieser Welt, hatte alle Verbindungen und das war trotzdem nur mittelmäßig. Mhm. Und dann haben wir gedacht, wie bilde ich mir ein, dass ich das zusammenkriegen soll, wenn das nicht einmal der große Danny Gilbert herkriegt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich ja eine Doku über mein eigenes Glück, weil da bin ich zumindest Experte. Mhm. Und das war dann einmal schon einfacher, aber trotzdem unglaublich schwer. Mhm. Und unglaublich schwer, einfach weil ich draufgekommen bin, dass wir, aber vor allem auch ich, als Publikum unglaublich verwöhnt sind, als Fanpublikum, weil wir alle wahnsinnig hohe Qualität gewohnt sind oder selbst täglich mittelmäßige Qualität sehen, weil jeder Nachrichtenbericht ist eine kurze 3-minütige Doku. Und die ist nicht von Dilettanten gemacht. Die ist schon von Leuten gemacht, die Profis sind, die das können. Mhm. Und nur schon auf diesen Level zu kommen, war schwer. Mhm. Und drum haben wir haben es mal so am Anfang so gedacht, ja, was wird das sein, 2 Jahre? Und es wurden dann 8. Und das war teilweise sehr hart auch, weil ich am Anfang gleich einmal zugestimmt habe, dass wir das mit einem offenen Ende angehen. Also wir wussten nicht, was am Schluss rauskommt. Mhm. Und das liegt meinem Gemüt nicht sehr gut. Mhm. Ich bin ein alter Planer. Mhm. Und wo ich dann viel später bei einem ausgezeichneten mexikanischen Regisseur zu Besuch war und dessen Storyboards gesehen habe, solche Telefonbücher mit jedem Schuss vorgezeichnet.
Frame by Frame Objectives.
Ganz genau.
Licht.
Aber man dachte, mein Gott, so würde ich gern filmen. Das wäre ein Spaß. Weil bei uns war natürlich nicht sicher. Wir hatten auch teilweise für uns relativ große, komplizierte Schüsse gemacht, wo wir nachher ein halbes Jahr nicht wussten, ob da überhaupt was rausgekommen ist dabei oder nicht.
Magst du ein Beispiel nennen?
Ja, wir zum Beispiel in Bali, wir haben einen komplizierten Schuss in Bali gemacht mit 16 balinesischen Tänzern, die eine Schrift zusammenbauen sollten. Aber so wie wir zusammengestellt waren, dass wir eben erst viel später geschnitten haben, wusste ich dann wirklich nicht, 6 Monate nicht, ist aus dem überhaupt was rausgekommen? Kann man von diesem Material, das man dort aufwendigst, für uns aufwendigst, gedreht haben, ist das was oder ist das alles über ein totaler Schaß und komplett unverwendbar? Und dadurch war ich eigentlich andauernd auf Nadeln. Und es war, ich hatte eigentlich, ich würde mal sagen, nicht 8 Jahre, aber ich hatte in diesen 8 Jahren über große Strecken Schmetterlinge im Bauch. Und das ist mir schon klar, das ist ab und zu gar nicht so schlecht, diese Schmetterlinge. Die sind auch teilweise ein Zeichen, dass man was Neues macht, wo man sich nicht auskennt. Aber das war lange. Das war lange. Und ich muss sagen, ich bin dann jetzt mit dem Film eigentlich schon zufrieden. Wir hatten dann allerdings, das muss ich auch sagen, wo der endlich fertig war und wo wir dann den beim Tribeca Film Festival hier in New York vorgestellt haben, da war bei mir auch dann wirklich die Luft raus.
Ja.
Also ich habe dann irgendwie großartig gesagt, dieses Baby kann entweder laufen oder nicht laufen, aber ich werde ihm das Laufen nicht lernen. Also wir hatten dann auch im Prinzip kaum Promos gemacht. Oder also
voraus, ja.
Ja, das war auch irgendwie, wer den Film findet, soll ihn finden, aber wir machen da nicht viel. Oder? Also ich würde sagen,
du hast auch kein kommerzielles Ziel gehabt oder irgendwie?
Nein, und es war auch, wir haben den Film finanziert, indem ich Vorträge über den nicht existierenden Film gehalten habe. Und ich bin für diese Vorträge bezahlt worden und das hat den kompletten Film finanziert. Das waren sehr, sehr viele Vorträge, oder? Ich kann Sie sagen, ich habe damals $5,000 pro Vortrag bekommen. Ja. Der Film war $850,000.
Okay.
Also das waren was waren das? 180 Vorträge oder sowas in die Richtung, oder? Also ich bin da viel herumgekommen. Wenn ich das nochmal machen würde, was ich nicht machen werde, aber wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich es anders machen. Oder ein normaler Film, also ein typischer Film, gibt im Prinzip so viel aus für die Promotion wie für das Budget. Also das heißt, wenn das jetzt eine normale Doku-Produktion gewesen wäre, dann hätte man da nochmal $850,000 in die Promotion reingesteckt.
Also nochmal 180 Vorträge.
Besser, ganz genau.
Besser nicht. Ja. Genau. Ganz genau. Erzähl doch mal vielleicht, wie du sagst, du hast nicht ganz alleine gemacht, was du für eine Crew hattest, wer hat dich dabei begleitet? Also da du ja auch nicht aus dem Film kommst, sicher, also ich glaube Leute, die ein optisches Grundtalent haben, wie du es hast und gestalterisches Talent haben, können ganz schnell auch auf so ein Medium rüberspringen, aber ein paar technische Fachleute brauchst. Was hast du dabei gehabt im Team?
Also ich habe das sehr überschätzt, wie einfach das ist diese Rüberspringerei. Also ich habe das genauso, wie du es jetzt erzählst, gedacht. Ja, mein Gott, so schwer kann das nicht sein. Ich weiß, wie man Geschichte erzählt. Ich kann das irgendwie vor Publikum. Drum habe ich ja 180 Vorträge gehalten. Ich weiß, wie man ein Buch gestaltet über ein großes Thema. Also ich kann das irgendwie kommunizieren, auch hinunterdividieren auf etwas, was kommunizierbar ist. Und im Film ist das aber nochmal ganz anders. Mhm. Also wirklich ganz anders. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem, ich habe sie da hier auf dem Tisch liegen, vom Ed Catmull das Buch gelesen, der Co-Founder von Pixar ist. Und der sagt, dass sie das aufgehört haben, Regisseure auszuprobieren mit 5 Minuten Kurzanimationen, Weil der Unterschied zwischen der 5-Minuten-Animation und der 90 Minuten ist so riesig, dass nur weil einer eine 5 Minuten herkriegt, heißt das noch überhaupt nicht, dass er den großen Film herkriegt. Ja, ja. Und da ist jetzt eine 5-Minuten-Animation ist schon um einiges ähnlicher wie die Gestaltung eines Buches und die und das Filmen einer 90-Minuten-Doku.
Also Timing, Rhythmik,
all das. Da ist wahnsinnig viel Craft dabei, wahnsinnig viel Wissen, wie sowas, was zu machen ist, um das überhaupt anschaubar zu machen. Also da haben wir drum hat so lange gedauert.
Bevor es mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work weitergeht, möchte ich euch nochmal auf mein Herzensprojekt hinweisen. Zusammen mit Svante Eimers, mit der Christoph und ich unser Buch geschrieben haben, starte ich im April unser 6. New Work Master Skills Executive Programm. Zusammen mit 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geht es auf eine 10-monatige Lern- und Entwicklungsreise. In insgesamt 4 Modulen, die jeweils für 3 Tage in Hamburg im fantastischen New Work Harbor stattfinden, erarbeiten wir mit euch zusammen die Skills, die es heute braucht, um gesund und erfolgreich zu arbeiten und zu führen. Wir werden dabei von zahlreichen Expertinnen und Experten unterstützt. Wer ist dabei? Zum Beispiel Chris Sorrell, Deutschlands führender Recovery- und Schlafexperte. Britta Behrens, eine der wichtigsten LinkedIn- und Personal Branding-Expertinnen. Raphael Gielgen, Trendscout Zukunft der Arbeit von Vitra. Einer der gefragtesten Experten, wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht. Christina Voss, eine Top-Expertin für das Thema mentale Gesundheit, die selber eine Burnout-Erfahrung hat und heute mit den neuesten Erkenntnissen aus der Stressforschung und Neurobiologie arbeitet. Michael Wanka, der CEOs, DAX-Vorstände und andere Top-Manager und Managerinnen, coacht für ihre öffentlichen Auftritte und der auch meinen Freund Philipp Westermeier jedes Jahr auf seine Top-Keynote bei der OMR-Konferenz vorbereitet. Wir haben Leute aus der Praxis wie Christiane Hases und Angela Nelissen, die für uns ganz, ganz große Vorbilder sind, wie geteilte Führung auf Top-Ebene funktioniert. Sie sind Führungskräfte, Vice Presidents bei Unilever und in der Folge haben sie dafür gesorgt, dass mittlerweile insgesamt über 60 geteilte Führungsteams bei Unilever möglich sind. Dominik Bloh, der für 10 Jahre auf der Straße lebte, dort sein Abitur machte und sich heute für Menschen ohne Wohnung einsetzt. Im letzten Jahr hat er dafür sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Schaut auf newworkmasterskills.com vorbei. Dort Executive Programm anklicken, ganz runterscrollen. Da stehen auch alle Fragen, die ihr vielleicht selber schon stellt. Oder schreibt mir gleich eine E-Mail an michael.trautmann@newworkmasterskills.com in einem Wort durchgeschrieben. Ich antworte persönlich und spreche dann gerne mit euch. Und weiter geht's mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work. Was hast du dabei gehabt, Kameramann?
Ja, wir hatten also die, um deine Frage endlich zu beantworten. Ja, also gut. Ich würde sagen, die wichtigsten Leute, die dabei waren, war zum einen der Hillmann Curtis. Wir haben also die Regie am Anfang beide geführt. Dann ist der Hillmann, weil das so lange gedauert hat, in der Mitte des Filmes gestorben.
Das, was du ja auch thematisierst.
Was im Film natürlich auch vorkommt. Und dann ist unser Produzent, der Ben Neighbors, der ja auch mehr war wie Produzent, wurde dann Co-Regisseur. Und wir haben den nachher gemeinsam fertig gemacht. Wir hatten den Ben Wolf als Kameramann durch die ganze Bank, aber es gab auch andere, die kleinere Sachen gemacht haben. Das habe auch ich hier und da mal was geschossen. Aber es gab also da verschiedene, er war als Hauptkameramann der Ben Wolf. Und dann gab es auch einige verschiedene Schnittleute, die dann auch sehr wichtig waren natürlich. Ja.
Wenn du auf deine Arbeit, ich mag diese Zahl, 47 Jahre zurückblickst. Was hast du im Verlaufe der Zeit an der großen Veränderung festgestellt? Was hat sich an der Arbeit verändert?
Im Design oder bei uns?
Also generell und was du beobachtest in der Branche, aber vor allen Dingen bei dir. Also hast du deinen Stil eigentlich weiterentwickelt, aber du bist dir treu geblieben oder was hat sich am meisten verändert?
Also das haben wir ja schon kurz gesagt, es waren so die in den 7 Jahren die Themen, verschiedenen Richtungen, oder? Also Musik, würde ich dann nochmal sagen, dann sage ich mal Kultur und Gutes, dann drittes eher kommerzielles und Branding und jetzt viertes wäre jetzt, würde ich sagen, Langzeitdenken. Wobei auch während diesen, ist so ganz klar war es ja nicht, weil ich natürlich in dieser Zeit wo das Studio zwar relativ viel Kommerzielles gemacht hat, ich ja auch den Film gemacht hat, der ja wirklich nicht kommerziell war. Mhm. Oder auch, wir haben dann ja gemeinsam auch mit der Jessie die Beauty Show gemacht, die sehr viel Arbeit war, sowohl als Buch als auch als Ausstellung. Der, beim Film gab es ja auch eine große Ausstellung dabei, die Happy Show, die ja in 10 Museen weltweit gezeigt worden ist.
Ich meine jetzt nicht, also die Themen, genau, das hatten wir auch schon, aber gut nochmal für die Zusammenfassung, aber die eher so in der Art der Arbeit. Ne? Also ich meine, jetzt, du hast jetzt hier natürlich dein Mac stehen, du hast aber immer noch Dinge, wo ich sehe, du malst, du zeichnest, du hast Craftsmanship, aber wenn wir jetzt vielleicht auch mal von vor 47 Jahren, wo du wahrscheinlich noch ausgeschnitten und zusammengeklebt hast, Layouts hin zu, was passiert eigentlich gerade mit Midjourney und generativer KI. Also was sind da so eher so in der Art des Arbeitens?
Ja. Ganz klar, natürlich. Ich war natürlich die letzte Generation der Leute, die wirklich noch mit Pinsel und Lineal Designer oder Grafiker gelernt haben. Sehr, sehr analog. Bin dann natürlich ins Digitale eingestiegen und wir waren eigentlich als Studio immer in der Mitte dieses Spannungsfeldes zwischen dem Digitalen und dem Haptischen oder dem Manuellen. Mir war das Manuelle nicht unbedingt von der Arbeitsweise her wichtig, aber vor allem auch vom Inhaltlich her wichtig, weil ich das immer ganz eigenartig fand, dieses aus dem Modernismus kommende, wir wollen alles so, es soll alles so ausschauen, als ob es von einer Maschine gemacht wurde. Das war ja im Prinzip das große Leitmotiv der ursprünglichen Modernisten. Möbel, Machine for Living und so weiter und so fort. Was natürlich 1905 wahnsinnig viel Sinn gemacht hat, um diesen ganzen Müll des 19. Jahrhunderts einmal abzulehnen und eine Sprache zu erfinden für das Industriezeitalter. Bei der Zeit, wo ich gekommen bin, 1985, sagen wir mal, war das natürlich ein absolut alter Hut, der tausendmal schon durchgekaut worden ist und gegessen war. Und da war es mir viel wichtiger, das Menschliche wieder hineinzubringen, also auch das Handgemachte zusammen mit dem Digitalen. Und das war dann auch häufig sehr digital, aber doch immer, ich glaube, bei vielen unserer Dinge war es immer klar, das wurde von einem Menschen gemacht. Das war mir auch immer wichtig. Und jetzt würde ich einmal sagen, die letzten 5 Jahre geht es wieder wahnsinnig haptisch unterwegs. Das heißt, ich gestalte das digital, aber das wird sehr haptisch umgesetzt. Also schau, da steht so zum Beispiel eines dieser Bilder, dass wir also, das sind teilweise noch von meinem Urgroßvater, aber jetzt auch viel von Auktionen. Und wir setzen da neue Formen hinein, die abstrakt ausschauen, aber in Wirklichkeit Daten repräsentieren. Und das wird also, das Studio in Brooklyn ist eigentlich kein Designstudio, sondern das ist schon designy, aber schaut mehr wie eine Tischlerei aus. Wirklich wie ein normales Designstudio. Auch von den Maschinen, die da drin stehen. Da stehen zwar auch ein paar Computer drin, aber das sind eher Tischlereimaschinen wie sonst was. Und ich finde das gerade jetzt auch wunderbar. Also zum einen geht es mir darum, Langzeitdenken zu visualisieren. Das heißt, das werde ich, wo ich mich um Medien umgeschaut habe, die sich dafür eignen würden, war einmal das Digitale ist sofort rausgefallen. Weil das Unstetigste und Kurzlebigste ist ja sicher das Digitale. Wir können ja heute schon die Files nicht mehr aufmachen, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, die auf den neuen Oberflächen oder auf den neuen Systemen nicht mehr funktionieren. Und da funktionieren natürlich 200 Jahre Ölgemälde viel besser. Oder wir machen Dinge aus Mosaiks, die in Beton eingegossen werden. Oder wir machen Sachen wie diese Uhr, die einfach schon, weil sie so wahnsinnig teuer ist, immer wieder repariert werden wird. Ja. Oder die Gläser, aus denen wir trinken, oder die Kaffeetassen, aus denen wir trinken. Die Gläser, werden wir sehen, wie lange die halten, aber dadurch, dass die jetzt auch sehr nobel gemacht sind, die sind handgemalt, hergestellt von der Wiener Firma Lobmeier, die selber schon eine Jahrhunderte Jahre alte Firma ist, aber die diese Gläser voraussichtlich auch in vielen Jahrzehnten noch im Programm führen wird.
Dann siehst du dich eher als dann auch Bewahrer von schönen Dingen Transporteur in die Zukunft, als jemand, der ganz vorne guckt, was habe ich für Möglichkeiten, ganz neue Sachen zu machen? Oder ist das
nicht unbedingt als Bewahrer, aber natürlich, wenn es mir darum geht, und in diesem Fall geht es wirklich darum, Langzeitdenken zu nicht nur zu visualisieren, aber auch zu kommunizieren, dann macht das natürlich Sinn, das auf Medien zu machen, die selber langzeitig unterwegs sind. Also eben nicht in Magazinen und Tageszeitungen, sondern in Dingen, von denen man annehmen wird, die gibt's noch länger.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass ich so gestaltet habe, gar nicht. Ich habe das vor 5 Jahren angefangen, wo von AI noch relativ wenig die Rede war. Aber ich glaube, das wird auch gerade in einer AI-Zeit sehr, sehr gut funktionieren, weil das natürlich haptisch und beständig ist. Und ich meine, fällt mir nicht einfach, die Zukunft von AI zu prognostizieren. Wir machen auch Dinge mit AI. Also selbst, wir sind gerade dran, für das Buch über dieses Langzeitdenken, das diese Woche rausgekommen ist oder letzte Woche rausgekommen ist, machen wir so kleine Promofilme, wo wir werden jetzt sehen, wie groß die Rolle von AI ist. Also zumindest als Richtungsgeber für die Animation war sie nicht unwichtig. Sehr wahrscheinlich bauen wir jetzt den Teil, den wir eigentlich mit AI machen wollten, doch in 3D, in Computer Graphics nach, weil das AI immer noch sehr schwer zu kontrollieren ist. Also das ist, wenn es egal ist, was rauskommt, super. Aber wenn, wie das bei mir ist, ich genau weiß, was ich gerne haben möchte, doch schwieriger.
Ja.
Und aber ohne jeden Zweifel wird auch das besser und genauer zu steuern sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir diesen Dingen schnell überdrüssig werden. Also wir waren gestern hier im Village auf der Halloween Parade und haben ruckzuck festgestellt, wie viel mehr, nicht nur wir, das ist jetzt nicht nur ich und die Carolina, die da gestanden sind, sondern unser ganzer Kreis rundum. Wie viel schöner für uns die selbstgemachten Kostüme waren im Vergleich zu denen, die im Geschäft eingekauft worden sind. Riesenunterschied. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich allen so gegangen. Und mir ist dann so eingefallen, so das AI ist so das im Geschäft gekaufte Kostüm, wo jemand sich halt nicht sehr angestrengt hat, aber der Effekt ist trotzdem groß.
Ja.
Und das ist nicht zu vergleichen mit dem hausgemachten, vielleicht ein bisschen weniger perfekten, aber wo halt die Liebe und der Effort und der Aufwand drinnen ist. Werden wir sehen, ob das so ist oder
nicht. Bild, aber es ist ein schönes Bild, ja. Du hast ja, wenn man die Qualität deiner Arbeit, die Bedeutung, die du als Designer hast, mal als Maßstab nimmst, hättest du auch eine Agentur mit 5000 Leuten aufbauen können. Ne? Also andere Kreative, die weniger begabt waren, als du es warst, haben sich für große Agenturen entschieden. Du hast dich sehr bewusst dazu entschieden, klein und fein zu bleiben.
Ich hatte ja auch hier und da mal Angebote oder wurde von Headhunters, International Creative Director von einer Agentur zu werden, die riesig ist.
Hat dich nie gereizt? Nee.
Ja. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wurde irgendwann einmal geheadhunted für einen Designjob bei Apple und es hat mich nicht angemacht. Es war klar, werde ich nicht machen, aber es hätte ein Interview mit dem Steve Jobs gegeben und das hätte ich machen sollen.
Also und das natürlich, war dann, als sie Jonathan Ivey geholt haben, oder?
Nein. Da war Jonathan schon dort. Ja. Die wollten jemanden für Print haben, also Packaging und Print.
Cool.
Und ich hätte da...
Alleine also, für das Gespräch.
Ja, das hätte ich natürlich nach Los Angeles fliegen sollen deswegen, aber da habe ich nicht schnell genug geschaltet. Aber
ich find das auch eine schöne Geschichte, sagen zu können, ich habe Steve Jobs einen Korb gegeben, ist interessant.
Naja.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Wenn wir mal den Blick auf die Arbeitswelt allgemein geben. Es gibt, unser Podcast heißt ja On the Way to New Work. Wir haben mit über 500 Menschen, glaube ich, mittlerweile gesprochen in über 400 Folgen darüber, wie sich Arbeit verändert. Was glaubst du, welche Bedeutung hat das Thema Kreativität und auch das Thema Design für Arbeit insgesamt, für Arbeitswelt insgesamt? Wenn ich mir heute Büros angucke, dann sehe ich immer noch relativ viel nacktes Grauen. Ich habe ja das Gefühl, wir können doch so viel besser und es gibt doch so viele gute Ansätze. Wie siehst du das?
Also ich glaube immer mehr. Also ich glaube, es wird besser. Also es ist sicher Design heute zentraler, wie das vor 30 Jahren war, ohne jeden Zweifel. Oder also es wissen heute, wenn ich heute hier auf die Straße gehe und irgendwen anhalte und frage, was ist Helvetica? Mhm. Wissen das die meisten? Also so, es gibt irgendwie eine Idee, was das sein könnte. Und auch, glaube ich, gerade auch mit der Pandemie, doch ein relativ weites Bewusstsein, dass der Raum, in dem man sich aufhält, einen Einfluss darauf hat, wie man sich fühlt. Mhm. Und ich glaube, das alleine führt dazu, dass Design immer wichtiger wird. Aber es stimmt natürlich, es gibt wahnsinnig viele Bereiche. Wir haben gerade was gemacht für Spitäler. Das sind Katastrophenbereiche, oder? Also das, wo sowohl die Forschung hinterherhängt. Es gibt wahnsinnig, also es gibt schon, ich habe sicher 100 Forschungspapiere hier, wo es darum geht, um Design und Heilung, aber die sind nicht wahnsinnig weit. Das hat alles erst wirklich vor 10 Jahren wieder angefangen. War auch lange ausgeklammert, weil einfach so eine unglaublich lange Periode, ich würde mal sagen von 1950 bis zu 2000 gab, wo die reine Funktionalität regiert hat. Und viele Designer aus reiner Blödheit auch gedacht haben, sie sind nur Problemlöser und also eigentlich Ingenieure und die dann mit Ästhetik oder mit Freude oder mit Entzücken nichts am Hut haben. Und ich glaube, von dem gehen wir glücklicherweise allesamt wieder ab. Es gibt jetzt auch die großen Architekten reden wieder von Schönheit. Hm. Die guten Designer reden davon über die Wichtigkeit, dass es eben, wie das ist, nicht nur was Schönes, sondern auch etwas zu gestalten, was den Leuten, was die Leute erfreut. Mhm. Und also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber das wird schon noch eine Zeit lang dauern. Aber ich glaube, auch von den Beispielen, die wir sehen, oder? Also ich würde mal sagen, der einzige CEO, der offen von einer großen Firma, der offen über die Wichtigkeit von Schönheit gesprochen hat, war der Steve Jobs. Es geht seiner Firma nicht schlecht, oder? Größte Firma der Welt oder zweitgrößte. Immer auf und ab. Ja. Und dieses Beispiel wird, wenn's klar ist, einfach blank kopiert, wie das iPhone. Oder? Mhm. Es ist eigentlich jedes Smartphone ein Abklatsch vom iPhone. Aber das geht natürlich auch bei anderen Dingen so, dass die Apple-Webseite eine der wenigen großen Seiten ist, wo die Form wirklich eine große Rolle spielt. Mhm. Und man sich da halt auch länger aufhält wie anderswo. Ja.
Wo die Markenwelt ja insgesamt bis hin zu den Stores, einfach, du hast immer das Gefühl, du bist in einer Markenwelt und hast keine Störgefühle. Ja, es passt alles zusammen.
Ja, aber das ist halt mit großer Liebe und Sorgfalt gemacht. Ja. Es wird ja selbst von schlauen Leuten höre ich ab und zu, ja mein Gott, der Apple-Store, der ist so einfach, oder? Was ist denn da schon dahinter? Das ist ein Holztisch vor weißem Hintergrund, ohne dass sie wirklich wissen, wie viel Saft und Kraft da dahinter steht, einen einfachen Holztisch vor weiß zu stellen.
Ich habe mal eine Schätzung gehört, dass der Apple Store in Hamburg 10% des Umsatzes der Innenstadt ausmacht. Also ich habe es nicht verifiziert und die Zahlen kriegt man offiziell nicht, aber ich glaub schon, dass diese Kraft, die du da beschreibst, ja, die macht sich auch in Geschäftserfolg.
Ja, absolut. Ja. Also man sieht das. Ich weiß hier, dass der Apple Store beim der Glaswürfel da oben beim Central Park am Osteck vom Central Park. Da weiß ich sicher, das ist verifiziert, der hat die größte Verkaufskraft pro Quadratmeter in New York.
Ja, glaube ich sofort. Ja. Und das trotz der Großzügigkeit und der wenigen Produkte, die hier stehen. Ja. Wir kommen langsam auf die Zielgerade. Dein Handwerkerteam muss gleich wieder ran. Danke nochmal, dass wir die kurz in die Pause schicken durften. Wer hat dich in deinem Leben inspiriert? Menschen, Strömungen, Themen?
Also designmäßig sicher an erster Stelle der Tibor Kallmann, bei dem habe ich nicht lange, ein halbes Jahr gearbeitet. Der, dadurch, dass er eigentlich nicht ausführender Designer war, konnte er sich sehr darauf konzentrieren, was man macht und für wen man was macht. Mhm. Und der war da sehr richtungsgebend für mich. Und als Person sicher meine große Schwester, die Christine, die eine sehr feine und angenehme Person ist und die mir lebensmäßig immer was vorgeben kann, dass ich hier und die mir auch gut was sagen kann, was ich vielleicht noch angehen könnte an mir selber.
Meine letzte Frage schließt an die erste Frage an, also nachdem ich dich zum Eingang gefragt habe, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist, möchte mich noch interessieren, und das interessiert mich bei dir besonders, weil du im Zusammenhang mit dem Filmprojekt gesagt hast, dass du offene Enden nicht gern magst, sondern dass du ein Planer bist. Wo möchtest du noch hin, in und mit deinem Leben?
Also derzeit glaube ich weiter in der Richtung, die wir gerade angeschlagen haben. Also das ist dieses Thema Now is Better. Mhm. Also das heißt einfach, dass ich mit viel Research, den ich nicht selbst gemacht habe, aber den ich von ausgezeichneten Wissenschaftlern kriege, vor allem vom Steven Pinker und auf Harvard und dem Max Rose auf Oxford, dass ich diese langzeitigen Themen 100 Jahre, 200 Jahre visualisiere und drauf gekommen bin, dass wenn ich die Welt so anschaue, ich eigentlich genau das Gegenteilige, die gegenteiligen Resultate krieg, wie die, die mir die Tagesmedien oder stündlichen Medien oder X oder Twitter liefern. Nämlich, wenn ich heute in die New York Times schaue, ist alles schlecht. Wenn ich mal die gleichen Themen, Krieg, Katastrophe, Hungersnot, Langlebigkeit, Gesundheit, Gewalttätigkeit über die lange Zeit anschaue, sind alle diese Punkte, haben sich stark verbessert.
Ja.
Und das möchte ich gerne kommunizieren. Und drum, das ist jetzt zwar kurzzeitige Meldung, ist letzte Woche das neue Buch rausgekommen. Das heißt im Deutschen heute ist besser.
Heute ist besser.
Heute ist besser. Ja, im Englischen heißt es now is better. Mhm. Aber es gibt es auf Deutsch. Und dadurch, dass ich nicht glaube, dass die Tagesmedien morgen positiv werden, die bleiben so negativ, weil wir das natürlich alle so gerne haben, ich selber auch,
ja.
Werde ich da auch in den kommenden Zeiten noch versuchen, mehr Arbeiten dazu zu machen.
Ja.
Wir sind jetzt, also die nächsten jetzt gleich einmal Schritte sind in 4 Wochen, oder in 3 Wochen eröffnet Ausstellung in Korea, in Seoul, die dann nach Shanghai weitergeht. Wir sind gerade am Planen, eine Ausstellung in Europa zu machen. Die fängt zuerst in Österreich an, auf dem Berg hoch oben in einem Glaskübel in Tirol und geht hoffentlich dann auch weiter. Da sind wir jetzt gerade am Schauen, was mit der passieren kann. Aber das Thema ist, oder dieses ganze Projekt, glaube ich, ist was ich jetzt in dieser Phase des Lebens machen sollte, weil wenn es ich nicht mache, macht es niemand. Während es gibt ausgezeichnete Designer, die Picobello Branding machen können.
Und das Smartphone, das iPhone 16.
Das Design. Auch, ganz genau.
Stefan, habe ich irgendeine Frage vergessen, die du gerne noch beantwortet hättest?
Nein, ich glaube, wir sind ziemlich gut, doch.
Sehr schön. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deine Insights.
War ein Spaß.
Danke.
Wunderbar. Super.
So, das war eine besondere Folge. Wir haben sie Ende letzten Jahres in New York aufgenommen. Christoph konnte nicht dabei sein. Hier nochmal sorry, dass ich es trotzdem alleine gemacht habe. Ich weiß, dass du die Arbeit von Stefan bewunderst und wir hatten die Folge ja schon lange geplant. Aber das war jetzt mal die beste Chance, es zu machen und vielleicht gibt es irgendwann eine zweite. Für mich war das was Besonderes, weil es eben mit meiner beruflichen Phase in der Werbung große Schnittmengen gab und viele meiner Kolleginnen und Kollegen in meiner Branche, alten Branche, große Fans von Stefan sind. Und so hatte ich auch vor der Aufnahme auf LinkedIn um Fragen gebeten. Für alle, die sich damals so viel Mühe gegeben haben, mich mit Fragen versorgt haben, hier nochmal vielen, vielen Dank. Die meisten werdet ihr wahrscheinlich nicht wiederfinden, weil so ein Gespräch natürlich eine Dynamik hat, aber sie haben mich super inspiriert, dieses Gespräch zu führen und ich hoffe, dass die Energie, die ich dort über den Dächern von New York gespürt habe, gefühlt habe, empfangen habe, dass die ein bisschen in der Folge rüberkommt. Und wenn ihr bis hier durchgehalten habt, warum macht ihr nicht mal eine Bewertung unseres Podcasts? 5 Sterne wären richtig cool. Noch cooler sind immer die qualitativen Bewertungen, wo ihr wirklich konkret schreibt, warum ihr den Podcast hört, was ihr gut findet. Vielleicht auch mal über so eine Folge wie diese hier mit Stefan. Vielen Dank fürs schon so lange Hören und liebe Grüße auch von Christoph, euer Michael.